Letztes Mal war die Bedrohung da, die Bedrohung von außen. Warum? Weil König Hiskia es gewagt hat, sich gegen den König von Assyrien zu stellen, weil er gewagt hat, nicht mehr Tribut zu zahlen. Und da hat sich der König von Assyrien gesagt, der muss jetzt weg, beziehungsweise erstmal hat er das ganze Land erobert und liegt jetzt vor Jerusalem mit seinem Heer. Beziehungsweise die Armee liegt da, der König ist weit weg, oben im Norden. Und der Rabschake, das ist der Feldhauptmann, der soll jetzt den Leuten von Jerusalem klar machen, ergebt euch lieber, bevor es zu spät ist. Das macht er und er fordert den Gott Israels heraus, indem er sagt, wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, das allein der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte. Und das alles, was der Rabschake gesagt hat, das wird jetzt an Hiskia weitergegeben. Und wenn ihr mitlesen wollt, dürft ihr in 2. Könige 19 aufschlagen. Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Also Hiskia hört das alles, er zerreißt seine Kleider als Zeichen der Trauer, um zu zeigen, oh, eigentlich sind wir völlig verloren. Und geht in das Haus des Herrn. Das ist ja das Nette, Salomo hat ja seinen Palast direkt neben dem Tempel gebaut und anscheinend einen Eingang für sich noch. Weil Salomo nämlich beim Tempel eine Tür gebaut hat, dass er selber immer rein konnte. Das ist das Interessante, der hohe Priester sollte schon immer seit Aaron nicht vom Heiligtum weichen. Der ist ja der gesalbte Priester gewesen. Und der König, der auch der Gesalbte ist, der hat einen extra Zugang. Das ist, finde ich, sehr interessant, weil der hohe Priester ja ein Bild ist für Jesus und der König von Israel ist auch ein Bild für Jesus. Und wir als Christen sind in ihm. Das heißt, wir haben im hohen Priester immer einen Zugang zum Heiligtum und auch im König immer einen Zugang zum Heiligtum. Bloß haben wir noch einen größeren Zugang, weil ja der hohe Priester der einzige war, der ins Allerheiligste durfte und das nur einmal im Jahr. Der König durfte gar nicht rein. Und wir haben, schreibt Paulus im Hebräerbrief, wir haben einen Zugang hinter dem Vorhang und können dort immer hingehen. Also, wenn wir all die Geschichten im Alten Testament lesen, kommen wir manchmal darauf, ja, auch ist doch eigentlich ganz nett und alles Mögliche, aber das sind nur Schatten von dem, was wir selber haben. Also, Hiskia geht ins Haus des Herrn. Und er sandte den Hofmeister Eliakim und den Schreiber Schäfner samt den Ältesten der Priester mit Säcken angetan zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. Und sie sprachen zu ihm: So sagt Hiskia. Das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach. Wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Ich mag das, wie bildhaft die Sprache ist im Hebräischen. Also wirklich, also ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach, das ist schon ziemlich auszumalen, aber wenn dann jetzt noch, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Ich war jetzt bisher nur bei meiner eigenen Geburt dabei und da habe ich jetzt nicht so viel Erinnerung dran. Aber es ist ja tatsächlich, für Frauen ist es lebensgefährlich. Und wenn dann die Kraft nicht fehlt, die Kraft nicht da ist, dann ist es lebensgefährlich. Also richtig lebensgefährlich und die Mutter stirbt, wenn nicht irgendwie eingegriffen wird. Auch nochmal interessant, dass hier halt extra die Geburtswehen genannt werden, weil Jesus ja auch von den Wehen spricht, wenn es ums Ende geht. Und Wehen kommen in Zyklen, werden immer schlimmer. Am Ende steht die ganze Welt Kopf, weil da muss es ja raus. Und hier wird das eben mit den Geburtswehen gesagt, weil irgendwie wissen die schon, wir kommen ja irgendwie raus, weil wir ja Gottes Volk sind. Aber es scheint halt keine Kraft da zu sein, dass wir lebend dabei rauskommen. Also dieser kleine Glaube ist da, wir kommen irgendwie raus. Aber es ist kein großer Glaube da, dass sie sagen, wir kommen da lebend wieder raus, weil die Kraft nicht dafür da ist. Sagen noch weiter, vielleicht hört der Herr, dein Gott, alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott und straft die Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So erhebe dein Gebet für die Übriggebliebenen, die noch vorhanden sind. Jesaja ist zwar zum einen Priester, aber dann eben auch Prophet. Also weil wir hatten jetzt den König Hiskia, ich habe den Hohen Priester erwähnt und jetzt haben wir einen Propheten, weil es das dritte Amt ist, das Jesus hat. Das allererste Mal in der Bibel kommt der Prophet vor bei Abraham. 1. Mose 20, Abraham hat zum zweiten Mal seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Gott erscheint dem Abimelech und sagt zu ihm, du bist des Todes, weil du eines anderen Mannes Frau geheiratet hast. Und Abimelech nur, halt, ich habe sie doch noch gar nicht berührt. Und Gott sagt zu ihm, ja, deswegen verschone ich dich auch noch. Und jetzt lass Abraham für dich beten, der ist nämlich ein Prophet. Und das ist interessant, der Prophet hat nicht zuerst die Aufgabe, den Leuten immer von Gott zu erzählen, von dem, wo das erste Mal das Wort Prophet herkommt, sondern Fürbitte zu leisten. Und zwar Fürbitte, dass Gott sein Gericht abwendet. Also wenn wir so viel auf Prophetie Wert legen, also prophetische Rede sollen wir ja nicht vernachlässigen, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, aber das prophetische Amt ist vor allem erstmal in die Bresche zu springen im Gebet. Das ist etwas, das wir manchmal doch vergessen dabei. Weil Prophet sein hat für uns manchmal diesen Charakter von ja, und ich gebe Gottes Wort weiter oder oh, muss ich jetzt das weitergeben, sondern erstmal ist es, bring die Leute vor den lebendigen Gott. Und der Rest wird sich dann weiter klären. Und eben auch nochmal hier wurde extra gesagt, er hat dem lebendigen Gott Hohn gesprochen. Auch nochmal, um zu zeigen, hier geht es um Gottes Ehre. Hier geht es nicht darum, dass irgendwie wir Menschen irgendwie gut dastehen, sondern weil Gott verhöhnt wurde, darum muss Gott jetzt eigentlich auch eingreifen. Denn Ehre ist ja im Orient nochmal wesentlich mehr als bei uns. Das hat sich bei uns ein bisschen gewandelt. Vor 150 Jahren war wegen der Ehre noch so manches Duell. Heute ist das nicht mehr. Aber im Orient ist es noch mal stärker. Da ist wirklich die Ehre, also da geht nichts drüber. Und wenn Gottes Ehre angekratzt ist, in gewisser Weise angekratzt, dann muss er handeln. Und es ist eigentlich wieder sehr gut, wenn wir das wissen. Sobald der Teufel bei uns steht und Gott verhöhnt, dürfen wir auf einmal sagen, ja Moment mal, jetzt wo du das machst, hast du dir dein eigenes Todesurteil gesprochen. Und ich kann sagen, ich komme hier raus, denn Gott lässt sich nicht spotten. Und als die Großen des Königs Hiskia zu Jesaja kamen, sprach Jesaja zu ihnen, so sagt eurem Herrn, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen mich die Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. Siehe, ich will einen Geist über ihn bringen, das ein Gerücht hören soll und in sein Land zurückziehen wird und will ihn durch Schwert fällen in seinem Lande. Das Interessante ist ja, bei dieser Geschichte, die kommt dreimal vor in der Bibel. Und da gibt es unterschiedliche Sachen. Und dieses hier zum Beispiel, das kommt in anderen Büchern nicht unbedingt vor, das mit diesem Gerücht. Und ich habe einen Professor gehabt, der hat Propheten nochmal ganz anders gedeutet. Für den waren Propheten Leute, die politisches Kalkül hatten. Dass Jesaja irgendwie dadurch in seiner kleinen Hütte dort in Jerusalem das ganze Weltgeschehen im Blick hatte und wusste, dass es einen Aufstand geben sollte. Keine Ahnung, wie der das rausgefunden haben soll, aber mein Professor hat das so gemeint. Und deswegen konnte er sagen, er wird ein Gerücht hören. Aber eben, also an dem Punkt muss man schon eigentlich wieder sagen, ja, woher soll er das gewusst haben? Weil so ein kleiner Prophet, woher soll der mehr Wissen haben als der Geheimdienst des Königs? Aber Jesaja sagt hier auf einmal eben: Ich will einen Geist über ihn bringen, dass er ein Gerücht hören wird und in sein eigenes Land zurückziehen wird. Also mit anderen Worten, keine Angst vor dem, was da jetzt alles zu drohen scheint. Das geht alles weg. Und Gott löst es noch auf eine andere Weise, das kommt auch gleich noch. Und als der Rabschake zurückkam, fand er den König von Assyrien gegen Libna kämpfen. Denn er hatte gehört, dass er von Lachisch abgezogen war. Der König von Assyrien hatte nämlich gehört über Tiraka, den König von Kusch. Kusch, das ist der Sudan, Äthiopien-Sudan. Siehe, er ist ausgezogen, mit dir zu kämpfen. Da sandte er abermals Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen: So sprecht zu Hiskia, dem König von Juda, lass dich von deinem Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt, und sprichst: Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, dass sie den Bann an ihnen vollstreckt haben, und du allein solltest gerettet werden. Ja, die Assyrer haben tatsächlich ziemlich krasse Methoden gehabt. Der König Tiglath-Pileser von Assyrien, der hat angefangen, den Assyrern einen Schreckensruf nicht anzudichten, ihnen den aufzubauen. Weil er denen gesagt hat, den Assyrern: Jetzt seid mal richtig grausam. Zieht den Leuten bei lebendigem Leibe die Haut ab, fällt sie, treibt sie nackt von ihren Wohnungen weg. Und es waren noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt gerade vergessen habe. Aber allein schon dieses bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Da ist Furcht und Schrecken vor den Assyrern hergezogen, nachdem sie das erste Mal gemacht haben. Und wer Angst hat, der hat natürlich noch weniger Chancen zu gewinnen, weil er sich abbringen lässt von dem, was dort passiert. Also, weil er Angst hat, dadurch wird das Herz halt schwächer. Und jetzt zieht der Rabschake zwar ab, aber sagt: Lass dich nicht täuschen. Das sieht jetzt zwar so aus, als würdest du gewinnen, aber es ist nicht so. Wo wir manchmal einen kleinen Sieg davontragen und uns selber gesagt, die Vernunft: Jetzt denk dir aber nicht, dass du das selber, dass das jetzt wirklich was bringt. Das wird noch wieder schlimmer. Wo wir eigentlich Gott dankbar sein könnten: Ja, danke, du hast mich gerettet und du machst es auch richtig gut. Stattdessen kommen wir mit unserem Pessimismus herein, mit unseren Gedanken und sagen: Oh, nee, schlimmer geht immer. Das ist jetzt gar nicht so. Also, wenn das Licht am Ende des Tunnels für den Pessimisten halt der herannahende Zug ist, anstatt dass es rausgeht. Und der Rabschake fragt weiter: Haben die Götter der Völker, die von meinen Vätern vernichtet sind, sie errettet? Gosan, Haran, Rezef und die Leute von Eden, die zu Telassar waren. Wo ist der König von Hamat, der König von Arpad, der König der Stadt Sepharvaim, von Hena und Ava? Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete vor dem Herrn und sprach: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Das Gebet geht ja noch weiter, aber erstmal, er hat diesen Brief bekommen. Entweder tatsächlich in echter Form. Ich habe aber auch mal einen Dozenten gehabt, der gesagt hat, das hätten die nie gemacht, ihm den Brief so gegeben, weil da das Siegel drauf war. Und das Siegel aus der Hand zu geben an einen feindlichen König, da waren die viel zu abergläubisch drüber. Also, ob Hiskia nur den Brief tatsächlich ganz hatte und ihn ausbreiten konnte oder einfach nur bildlich, aber er macht's. Und der Ort, an dem er das macht, ist im Tempel. Also vor dem Herrn heißt es hier ja dann. Im Tempel, und zwar so nah, wie es ging am Allerheiligsten, und das war vor dem Vorhang, und dort vor dem Vorhang stand der Räucheraltar. Der Räucheraltar spricht von den Gebeten, die das Volk spricht. Das heißt also, er steht genau an der passenden Stelle für Gebete. Wir kriegen durch den Hebräerbrief übrigens mit, eigentlich sollte der Räucheraltar hinter dem Vorhang stehen, weil er in das Allerheiligste hinein gehört. Aber dann hätten die Priester nicht täglich darauf opfern können, weil sie ja das Allerheiligste hinein hätten müssen. Also hat Gott da gewissermaßen einen Kompromiss gemacht und gesagt, also der gehört zwar eigentlich ins Allerheiligste, steht jetzt aber nächstmöglich am Allerheiligsten dran. Und dort betet jetzt Hiskia eben. Und dann eben der du über den Cherubim thronst. Die Bundeslade hat ja den Deckel, der ja bei Luther der Gnadenthron genannt wird, mit den Cherubim drauf, wo sich die Engel dann treffen und dort bei den Spitzen der Engelflügel. Von dort kam die Stimme, mit der Mose sich unterhalten hat, wenn er ins Allerheiligste gegangen ist. Und dort thront Gott über den Cherubim. Also Hiskia, der König Israels, kniet nun vor dem König der Welt auf dessen Thron. Also der auf seinem Thron sitzt. Und er sagt, Herr, neige deine Ohren und höre. Tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, die der Herr gesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Also nochmal wieder, es geht hier um deine Ehre. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Völker mit dem Schwert umgebracht und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn es waren nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Darum haben sie vertilgt. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Also, Hiskia gibt einmal zu, ja, es stimmt tatsächlich, was die gesagt haben. Das ist manchmal, manche Glaubensrichtungen meinen, dass man im Gebet nicht zugeben darf, was einem nicht passt. Also Christian Science zum Beispiel, die sind der Meinung, Krankheiten sind nur eingebildet. Und deswegen darf man nicht sagen, ich bin krank oder mir ist dies und das und jenes Schlechte passiert, sondern das ist gar nicht. Gibt einen schönen Witz. Zeuge Jehovas und ein Christian Scientist landen in der Hölle. Der Zeuge Jehovas sagt, das kann gar nichts sein, laut meiner Theologie gibt es diesen Ort gar nicht. Und der Christian Scientist sagt sich, ich bin nicht hier und es ist nicht heiß. Genau. Hiskia gibt es aber zu. Ja, das stimmt, was der gesagt hat. Das ist die Realität, die wir vor Augen haben. Aber er weiß, dass es eine Wirklichkeit gibt über unsere Realität. Das ist etwas, das wir uns viel zu selten bewusst machen. Es gibt natürlich etwas, das wir in dieser Welt sehen. Selbstverständlich. Alles Mögliche geht in dieser Welt ab, was völlig bescheuert ist. Also Beispiel Abraham, den nimmt Paulus ja als Beispiel für Glauben in Römer 4, der gesehen hat, ich bin 100 und mein Körper ist nicht mehr in der Lage, dass ich einen Sohn zeugen kann. Und sieht seine Frau Sarah, die sowieso unfruchtbar ist und mit 90 weit jenseits der Jahre ist, in denen sie Kinder kriegen kann. Das ist das, was man sehen kann. Das ist das, dass er zugibt, ja, das stimmt. Und dann aber. Nun aber, Herr unser Gott, errette uns. Und das ist das, was dann von Paulus weiter heißt in Römer 4. Er gab Gott die Ehre und war völlig überzeugt davon, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Das ist das, was wir im Glauben haben, dass wir nicht nur auf die Umstände sehen. Natürlich sehen wir die, da kommen wir gar nicht drum herum. Aber dass wir sagen, das, was ich hier mit meinen eigenen Augen in dieser Welt wahrnehme, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott in der unsichtbaren Welt tut. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott noch tun möchte und was er jetzt auch schon tut. Das ist Glauben, das Unsichtbare schon sehen und sagen, auch wenn das stimmt, du kannst es ändern. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amoz, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Was du zu mir gebetet hast, um Sanheribs Willen des Königs von Assyrien, das habe ich gehört. Das ist, was der Herr gegen ihn geredet hat. Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet deiner. Die Tochter Jerusalem schüttelt ihr Haupt hinter dir her. Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast deine Augen erhoben wider den Heiligen Israels. Der Heilige Israels, das ist ein wunderbarer Titel Gottes im Jesaja-Buch. Also der kommt durch das ganze Buch vor und ist jetzt wunderbar, gerade hier, wo Jesaja redet, kommt tatsächlich auch wieder dieser Begriff vor. Was für mich nochmal wirklich deutlicher zeigt, das hier ist tatsächlich Jesajas Wort. Also Gottes Wort durch Jesaja. Und nicht irgendwie, dass jemand sich das anders noch ausgedacht hat. Du hast den Herrn durch deine Boten verhöhnt und gesagt, ich bin mit der Menge meiner Wagen auf die Höhen der Berge gestiegen, in den innersten Libanon, ich habe seine hohen Zedern auserlesene Zypressen abgehauen und bin gekommen bis zur äußersten Herberge darin im dichtesten Walde. Ich habe gegraben und getrunken die fremden Wasser und werde austrocknen mit meinen Fußsohlen alle Flüsse Ägyptens. Also, Tiglath-Pileser, du nimmst den Mund ziemlich voll. Und du nimmst dich für ziemlich wichtig. Dann geht's weiter. Hast du nicht gehört, dass ich es lange zuvor bereitet und von Anfang an geplant habe? Nun aber habe ich's kommen lassen, dass du feste Städte zerstörst zu wüsten Steinhaufen. Und die darin wohnen, wurden ohne Kraft und fürchteten sich und wurden zu Schanden. Sie wurden wie das Gras auf dem Felde und wie das grüne Kraut, wie Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe es reif wird. Auch so ein typisches Thema bei Jesaja, ich war das. Also Gott sagt, ich hab's erlaubt, ich hab's dir gegeben, dass du die Städte eroberst. Also einmal eben der König von Assyrien, später der König von Babylon und dann auch noch der König von Persien. Gerade am Anfang des Jesaja-Buchs ist wunderbar. Da sagt Gott zu den Israeliten, fürchtet euch nicht vor Assyrien, denn die Babylonier kommen. Das ist so, als würden wir den Ukrainern sagen, fürchtet euch nicht vor Putin, die Moldawier kommen. Und dann wurde Babylon ja zur großen Weltmacht und dann eben sagt er, ja, aber fürchtet euch auch nicht vor den Babyloniern, sondern die Perser kommen danach noch. Also, dass die Ukrainer erstmal Angst vor den Russen haben, dann aber sagen müssen, okay, die Moldawier kommen ja auch noch, die machen die Russen platt, dann leihe uns auch mit. Und dann kommt noch mal ein ganz anderes Volk, sagen wir jetzt mal die Litauer. Also einfach bloß so völlig unbedeutende Länder in unseren Augen. Und Gott sagt eben hier zu Tiglath-Pileser, ich habe das alles schon vorgesehen. Ich weiß doch, dass es passiert ist. Und du denkst, du könntest mit mir hier irgendwie was haben. Er sagt weiter, ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen, deinem Ausziehen und Einziehen und dass du tobst gegen mich, weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist. So will ich dir meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und will dich den Weg wieder zurückführen, den du hergekommen bist. Genau, das haben die nämlich auch gemacht, so einen Ring durch die Nase und Zaum in den Mund und die Leute weggeführt. Und Gott sagt, ich führe dich nicht weg aus deinem Land, sondern führe dich wieder zurück in dein Land, weil du mich eben gelästert hast. Und das sei dir, Hiskia, ein Zeichen. In diesem Jahr ist, was von selber nachwächst. Im dritten Jahr, was auch dann noch wächst. Im nächsten Jahr, was dann auch noch wächst. Im dritten Jahr sät und erntet und pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. Ziemlich langes Zeichen. Das ist aber für Hiskia tatsächlich nicht, dass der König abzieht und wiederkommt, sondern dass er sieht, in diesem Jahr können wir ganz normal essen. Im nächsten Jahr haben wir noch genug von dem Alten und dann können wir wieder anfangen mit Pflanzen. Dann haben wir genug da, dass wir pflanzen und alles Mögliche können. Was auch manchmal nett ist, Gott gibt Zeichen, die etwas länger dauern, aber eben auch Zeichen, die uns zeigen, du bist tatsächlich in Sicherheit bei mir. Und musst dich nicht davor fürchten, dass der Feind wieder ankommt und dir wieder alles nehmen will. was vom Hause Juda errettet und übrig geblieben ist, wird von Neuem nach unten Wurzeln schlagen und oben Frucht tragen. Also ihr werdet wieder euch richtig tief verwurzeln. Das ist ja wichtig, sich zu verwurzeln. Denn wenn die Wurzeln nicht tief genug sind, dann kommt die Hitze, das ist jetzt aus dem Gleichnis von der Saat, dann kommt die Hitze und wir gehen ein. Die Hitze durch Anfechtungen und was auch immer. Aber Gott möchte, dass wir tief Wurzeln schlagen in ihm und dass wir dann Frucht bringen. Weil es Gott darauf ankommt, dass wir Frucht bringen. Der hat uns nicht einfach bloß in diese Welt gesetzt, damit wir ein schönes Leben führen können, sondern damit wir Frucht bringen. Und Frucht ist ganz viele verschiedene Sachen. In Jakobus 3 wird von der Frucht der Gerechtigkeit gesprochen. In Galater 5, 22, 23 ist die Frucht des Geistes. Dann gibt es im Hebräerbrief die Frucht unserer Lippen, das ist Lobpreis. Es gibt noch mehr Frucht, aber die habe ich gerade vergessen. Aber Gott kommt darauf an, dass unser Leben Frucht bringt. Frucht ist natürlich auch, dass unsere Gebete erhört werden. Johannes 15, 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr in mir seid und meine Jünger seid und bringt viel Frucht. Also der Vers 8 war sinngemäß zitiert. Oder auch, dass andere Menschen durch uns zum Glauben kommen. Das ist auch Frucht. Also merkt man einen schon, also jetzt beim Vieh zum Beispiel, das ist ja Frucht, dass es fortgepflanzt wird, aber eben auch bei Pflanzen. Fortpflanzung ist Frucht, dass wieder die Gemeinde größer wird. Und das bisschen, was noch übrig geblieben ist, da sagt Gott, ihr schlagt wieder Wurzeln und werdet richtig versorgt und werdet gestärkt, dass ihr auch nicht so schnell ausgerissen werden könnt und ihr werdet wieder reiche Frucht bringen. Eine wunderbare Zusage, die Gott hier gibt. Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übrig geblieben sind, und die Erretteten vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn Zebaoth wird solches tun. Also weil Gott eifert dafür, tut er es. Und es ist sehr nett, hier ist angegeben, Jesaja 9, Vers 6, der Eifer des Herrn wird es tun. Jesaja 9, Vers 5 und 6 ist das, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also, das ist schon mal vorausschauend auf den Messias, indem wir halt besonders Frucht bringen dürfen, weil er der wahre Weinstock ist. Darum spricht der Herr über den König von Assyrien. Er soll nicht in die Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild davor kommen und soll keinen Wall gegen sie aufschütten, sondern er soll den Weg wieder zurückziehen, den er gekommen ist, und soll in diese Stadt nicht kommen. Der Herr sagt's. Also, ihr seid völlig geschützt vor dem, was der König von Assyrien machen möchte. Nicht einmal ein Pfeil wird es in die Stadt schaffen. Und das ist ein ziemlich dreistes Versprechen von Gott. Also, kann man ja eigentlich, also, Gott kann Pfeile steuern. Am schönsten ist das Beispiel beim König Ahab, dass ein Mann aus Geratewohl den Pfeil schießt und der dann Ahab trifft. Aber Gott sagt eben, es kommt kein einziger Pfeil hinein, selbst wenn sie es versuchen. Und dann mit der wunderbaren Begründung, der Herr sagt's. Ja eben, das ist so genial. Eben, also man kann eben, also ne, als Eltern, man kann manchmal auch wirklich gut mit den Kindern diskutieren. Das ist ja auch wichtig mitunter, dass die erkennen, warum man jetzt denen das so sagt. Und an manchen Punkten kommt einfach nur ein, weil ich sag. Und das finde ich so schön. Bei Gott kommt das immer wieder. Der Herr sagt's, denn der Herr hat's gesagt, denn der Mund des Herrn hat's geredet. Warum kommt das? Weil Gott es gesagt hat. Der mit seinem Wort die Welt geschaffen hat. Der zu den Dämonen spricht und sie müssen ausfahren. Der Meilen entfernt ist und der Sohn des Hauptmanns von Kapernaum wird geheilt. Oder die Tochter der kananäischen Frau. Und ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Gott tut das nicht für Jerusalem. Also, wo wir uns manchmal eben wieder einbilden, ja, Gott braucht mich doch, also, es stimmt, was in Psalm 139 steht, ich bin wunderbar, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Manchmal bilden wir uns aber zu viel darauf ein. Das ist in unserer heutigen Zeit manchmal eher die Tendenz. Und dann zu wissen, Gott tut das nicht für dich. Du brauchst gar nicht groß fromm tun. Du brauchst Gott gar nicht hinhalten, guck doch mal, was ich alles für dich gemacht habe. Gott macht das nicht für dich. Er macht es um seinetwillen und um seines Knechtes David willen, weil er David versprochen hatte, es wird dir nicht fehlen an einem Menschen auf dem Thron. Und das ist natürlich vor allem übertragen jetzt nochmal auf den ultimativen David, auf Jesus. Und in dem Punkt ist es bei Gott wieder beides Mal um seinetwillen. Finde ich auch so wunderbar. Aber Gott hilft uns aus unserer Misere, in die wir uns zum Teil selber hineinbuxiert haben, nicht weil wir irgendwie so toll wären, nicht weil wir so ein guter Mensch sind, sondern er macht es um seines Namens willen und er macht es um Jesu willen. Also zum einen, weil er gut ist und liebevoll und uns nicht verloren haben möchte. Warum hat er Jesus geschickt? Und zum anderen dann um Jesu willen, der auf unserer Seite jetzt ja steht, zu dem wir ja gehören. Wir sind ja die Braut Jesu. Und wenn Jesus zu seinem Vater sagt, meine Braut hat Probleme, die so dreckig ist und alles Mögliche, dann wird der Vater nicht unbedingt auf die Braut gucken und sagen, ja, hast du dir ihre Füße mal angeguckt, die Schuhe und alles Mögliche? Sondern er wird sagen, ja, weil du mich darum bittest und weil ich gut bin. Zwei wunderbare Gründe, an denen wir uns festhalten dürfen. Und in der Nacht fuhr aus der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist ziemlich wahrscheinlich im Alten Testament immer Jesus selber. Also, man kann an manchen Stellen spekulieren, an dieser Stelle zum Beispiel auch. Und im Neuen Testament ist dann doch noch mal ein bisschen schwieriger. Aber hier ist auf alle Fälle, in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn, Jesus selber. Also Gott kämpft selber für sein Volk. Wie er schon zu den Israeliten gesagt hat, am Roten Meer, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Was macht Israel hier? Die schlafen alle. Die haben keine Chance, sich zu verteidigen. Also vielleicht sind ein paar Wächter noch auf der Mauer, aber ansonsten, das ganze Volk schläft. Und währenddessen kommt der Engel ins Lager der Assyrer und schlägt 185.000 Mann. In einer Nacht. Und als man sich am Morgen früh aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Es gibt eine Übersetzung im Englischen, die ist halt auch sehr schön. Und als sie am nächsten Morgen aufwachten, waren sie alle tot. Das klingt so schön, so, Moment, ach so, ja. Also der König hat eine riesige Niederlage erlitten. Und das ist das Schöne, das habe ich beim letzten Mal schon kurz erwähnt. Der König, Tiglath-Pileser, hat ganz groß, Sanherib heißt er ja, genau. Sanherib hat geprahlt damit, dass er alle Städte erobert hat. Und Lachisch, das war die zweitgrößte Stadt im Land und so weiter, hat er erobert. Und dann bei Jerusalem schreibt er, und Hiskia schloss mich ein wie einen Vogel im Käfig. Aber er hat nicht geschrieben, ich habe die Stadt erobert. Das wäre gegen seine Ehre gewesen, dazu zu geben, dass er eine Niederlage erlitten hat. Und zwar eine Niederlage, ohne dass irgendeiner der Israeliten einen Daumen gekrümmt hat. So brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog ab, kehrte um und blieb zu Ninive. Und als er anbetete, im Haus seines Gottes Nisroch, erschlugen ihn mit dem Schwert seine Söhne Adramelech und Sar-Esa, und sie entkamen in das Land Ararat. Und sein Sohn Asarhadon wurde König an seiner Stadt. Also auch das hat Jesaja ja schon gesagt, der König wird umkommen im eigenen Land durch Schwert. Warum haben ihn seine Söhne erschlagen? Nach so einer Niederlage hat sich der König gesagt, ich muss meinen Gott gnädig stimmen, dass er mir wieder hilft, dass er mir wieder den Sieg schenkt. Und was wollte er dann machen? Seine Söhne Adramelech und Saesa opfern. Denn wenn der König seinen eigenen Sohn gibt, dann wird der Zorn des Gottes besänftigt. Und das Wunderbare ist dabei, so verdorben diese ganze Religion der Kanaaniter und auch der Assyrer und dann der Babylonier war, da haben wir wieder einen Teil Wahrheit drin. Weil ich finde das so genial. Also selbst bei diesen kleinen Sachen, mit den Hintergrundinformationen dann manchmal eben auch, merkt man, wie Gott doch wieder sein Evangelium hineinbringt. Dass eben Gott sagt, okay, oder dass wir sagen können, wir erleiden da eine heftige Niederlage gegen den Teufel. Eine Niederlage um die andere, weil er stärker ist als wir. Und dafür wird jetzt der Sohn des Königs, und zwar auch in doppelter Hinsicht, also einmal von König David her der Sohn des Königs und vom König über Himmel und Erde, der Sohn des Königs, wird geopfert, um den Zorn Gottes zu besänftigen. Gottes Zorn ist kein irrationaler Zorn. Auch wenn er seinen Zorn mal ausgießen muss und dann alles, was im Weg steht, radikal ausgerottet wird, wie wir bei der Sintflut sehen. Aber Gott ist da nicht irrational dabei, sondern er weiß, er muss es machen. Und dann sagt er, ich gebe lieber meinen ganzen Zorn auf den Sohn des Königs, der sowohl Sohn Davids ist, als auch Sohn Gottes, dass er von der Seite Gottes und von Seiten der Menschen her die Strafe trägt und dass im Anschluss daran wieder Frieden sein kann. Dass der Sieg davon getragen werden kann. Wie gesagt, das haben seine beiden Söhne nicht gewollt, haben ihn umgebracht und sind ins Land Ararat geflohen, also in die Berge. Man ist ja beim Ararat nicht ganz sicher, wo der liegt, ob er jetzt noch in der Türkei ist oder schon im Irak, aber auf alle Fälle dort in der Gegend, da sind sie hingeflohen. Und sein Sohn Asarhadon wurde König an seiner Stadt. Der alte König ist beseitigt und der neue muss sich jetzt erstmal seine Macht festigen. Also, es fing an in einer völlig hoffnungslosen Situation. Der König von Assyrien hat dem König von Jerusalem gesagt: Mach dir keine Hoffnung. Da ist nichts, was du irgendwie tun könntest. Und als es dann schon erstmal ein bisschen aufging, kam trotzdem noch einmal: Mach dir keine Hoffnung. Und was hat Hiskia gemacht? Er hat das Gleiche gemacht wie sein Stammvater Abraham, der Gott dort gehofft hat, wo keine Hoffnung war. Der Gott die Ehre gegeben hat, indem er zu Gott gekommen ist und gesagt hat: Deine Ehre wurde angekratzt von ihm. Du bist verantwortlich, dass du es machst, dass du dein Wort einhältst. Und Gott sagt tatsächlich: Ich mache das nicht um deinetwillen, sondern um meinetwillen und meines Sohnes Davids willen. Aus dieser hoffnungslosen Situation heraus schafft Gott einen großen Sieg. Und in der Nacht tritt der Engel des Herrn auf und haut alles um, was dem Feind gehört. Das hat Jesus auch gemacht. In der Nacht, die gekommen ist. Also im Garten Gethsemane sagt Jesus: Jetzt ist die Nacht gekommen. Jetzt ist eure Stunde gekommen. Bin mir gerade nicht mehr sicher, wie er genau es gesagt hat, aber er sagt eben: Jetzt ist die Stunde der Finsternis. Warum? Weil Jesus zu dem Zeitpunkt nun umgebracht wurde. Oder also erstmal halt gefangen genommen und alles Mögliche. Und als Jesus starb, war es ja auch nochmal finster. 3 Stunden lang. Mitten in dieser Finsternis. Und für die Jünger war dadurch natürlich dann auch geistliche Finsternis, weil sie gedacht haben: Jetzt ist alles verloren. Jetzt ist alles im Allerwertesten. Wir haben keine Chance mehr. Und in dieser finstersten Nacht ist Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes und hat dort gepredigt. Was genau er gepredigt hat, steht nirgendwo in der Bibel. Aber es ist ziemlich sicher, dass er dem Teufel gesagt hat, guck mal, ich habe ein sündloses Opfer dargebracht. Das heißt, du hast keinen Anspruch mehr auf irgendeinen von denen, die zu mir gehören. Weil ich den Preis bezahlt habe. Das ist nicht um deren Willen, sondern um des Vaters Willen und um mein Willen. Und dann am dritten Tag, als es noch finster war, ist er wieder auferstanden. Um uns damit zu zeigen, das Leben geht weiter. Und zwar nicht nur einfach irgendwie, ja, das Leben muss weitergehen. Ja, jetzt ist Jesus tot. Irgendwie tragen wir seine Botschaft halt noch in die Welt. Sondern nein, das Leben geht weiter, weil Jesus lebt. Und weil er diesen Sieg errungen hat. Weil er selber hinabgestiegen ist und die Armee des Feindes mit einem Schlag beseitigt hat. Und ihm gesagt hat, ihr habt keine Macht mehr. All die Dämonen, die uns angreifen wollen, sind eigentlich diese Leichen der Assyrer, die da herumliegen. Was machen wir? Wir sagen, oh nein, die Assyrer liegen draußen vor dem Tor. Ja, ja, die liegen da, weil sie tot sind. Ja, ja, sie liegen draußen vor dem Tor und belagern uns. Sie sind tot. Aber das ist irgendwie dieses Verrückte, dass wir dem Teufel noch so viel Macht einräumen. Einfach, also er hat noch Macht. Aber er hat nur so viel Macht, wie wir ihm jetzt noch einräumen, weil wir auf Jesu Sieg stehen. Paulus schreibt am Ende des Auferstehungskapitels in 1. Korinther 15 eben, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. So steht nun fest und seid ohne Wanken, weil wir wissen, dass unser Vorhaben nicht vergeblich ist in dem Herrn. Durch Jesu Tod und Auferstehung haben wir den Sieg davon getragen. Jetzt müssen wir bloß entsprechend leben. Und eben, Jerusalem hätte sich weiter einsperren können und sagen, oh nein, die Assyrer liegen draußen vor dem Tor. Oder, was sie eben sehr wahrscheinlich gemacht haben, sie gesagt haben, ja, die liegen draußen und sind tot. Wir können wieder raus, wir können wieder alles zurückholen, was der Feind uns genommen hat. Und wir können wieder Wurzeln schlagen, dort, wo Gott uns hinsetzt, in allen befestigten Städten und in allen Dörfern Judas, können wir tief Wurzeln schlagen und wieder Frucht bringen. Wenn wir uns das auf die Fahnen schreiben und wenn wir das in unser Herz sinken lassen, eben Jesus hat durch seinen Tod alles bezahlt, dass der Teufel keinen Anspruch mehr auf uns hat, und durch seine Auferstehung hat er es bestätigt und hat im Tod auch noch die Macht genommen, und das Leben, das er uns geben möchte, das Leben im Überfluss und ein unvergängliches Wesen, ans Licht gebracht. Darin sollten wir jetzt leben und nicht immer nur dem Teufel wieder Raum einräumen, weil wir denken, ja, das muss so sein, das ist ja immer schon so gewesen. Nein. Wenn uns solche Sachen passieren, dann zu sagen energisch, nein, das stimmt nicht. Jakobus schreibt im 4. Kapitel in seinem Brief, widersteht dem Teufel, so wird er vor euch fliehen. Manchmal müssen wir dem Teufel länger widerstehen. Manchmal müssen wir ihm mehrfach das Wort Gottes vorhalten und sagen, das sagt Gottes Wort, daran halte ich mich, wie es Jesus in der Wüste getan hat. Manchmal reicht auch einmal. Meine Tante hat eine wunderbare Geschichte erzählt in Tansania. Ein kleiner Junge war unterwegs mit den Ziegen. Das müssen die kleinen Jungen dort immer machen. Und ein Löwe kam an. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein ausgewachsener Löwe war oder ein junger Löwe, aber beides wesentlich stärker als so ein kleiner Junge. Eben, ne? Raubkatze, jagt die ganze Zeit, muskelbepackt. Und der Junge hatte so einen kleinen Knüppel dabei. Also das ist so was Übliches, das ist eigentlich zum Viehtreiben. Vorne so ein großer Bobbel, unten halt ein längerer Stab. Und was hat er mit dem Ding gemacht? Er ist auf den Löwen zu, hat ihm mit voller Wucht auf die Schnauze gehauen, sich aufgerichtet und gebrüllt. Und der Löwe, der diesen kleinen Jungen sofort hätte fertig machen können, hat es mit der Angst bekommen und ist weggelaufen. Dieser Knüppel, den wir in der Hand haben, ist das Wort Gottes. Also ist wesentlich mächtiger natürlich als so ein kleiner Knüppel. Aber wir, diese kleinen Jungen, stehen da und der Teufel kommt auf uns zu, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Aber dieser brüllende Löwe ist ein Löwe, dem die Zähne eingeschlagen wurden, der keine Chance mehr hat, uns aufzufressen. Der brüllt, um uns wegzutreiben vom Brüllen, damit wir in die Hände der Löwinnen laufen und gefressen werden. Wenn wir aber dem Löwen widerstehen, auf ihn zugehen, ihm entgegengehen und ihm das Wort Gottes entgegenhalten und ihn damit auf die Schnauze hauen, dann haut der Löwe ab. Manchmal braucht es länger. Aber wenn wir fest und unverrückbar stehen, weil wir wissen, dass unser Vorhaben nicht vergeblich ist in dem Herrn, dann tragen wir den Sieg davon. Das bisschen an Sieg, was wir gewissermaßen selber noch erringen können, wo Jesus uns die Autorität darüber gegeben hat, weil er ja den großen Sieg schon davon getragen hat. Also, heute Nacht, während wir schlafen, ist unser Gott am Werk. Und morgen, wenn wir aufwachen, sind sie alle tot, die uns ans Leben wollen. Und dann dürfen wir mutig vorangehen. Wie auch immer das dann aussehen wird. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du uns das Evangelium überall und immer wieder hineinpackst. Dass wir sehen können, was du für uns getan hast. Schenk du uns, dass wir den Sieg weitertragen. Dass wir rausgehen und wieder Wurzeln schlagen dort, wo du uns haben willst, damit wir Frucht bringen. Lass uns wieder rausgehen und den Feind plündern, den du zerschlagen hast. Und lass uns all das zurücknehmen, was der Teufel sich geklaut hat. Hilf du uns dabei, schenk du uns den Glauben und zeig du uns all die Bereiche, in denen wir vorangehen dürfen. Das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen.